bin ich da. Ich komme mir vor wie... Geht so? Okay. Ich komme mir vor wie so ein Aerobic-Trainer, weißt du? So mit so einem Ding, da kann ich tanzen und tun und machen. Sind das meine Geräusche? Besser so? Okay, wenn ihr mir ein bisschen hilft, dann kriegen wir das schon hin. Das ein bisschen von den hohen Tönen könntest du rausschneiden, wenn du das machen kannst. Das braucht man nicht unbedingt. One, two. Okay, das haben wir vorher nicht getestet, aber es wird schon. Also immer noch ein bisschen weniger von den Highs. Von den Mitten kannst du auch ein bisschen was rausschneiden. Ich bin auch Musiker und Tontechniker und mache so ein bisschen daheim. Also wenn das geht, dann ist das gut. Ist besser. Jetzt kommt der Radio-Announcer-Stimme daher. Da ist viel mehr Salbung drin. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Ja, Halleluja. Also Jesus ist gekommen und was er gemacht hatte, hat gesagt, der Königreich Gottes ist euch nahe herbeigekommen. Er kam und er sagte, ganz einfach, der Königreich Gottes ist euch nahe herbeigekommen. Und dann fing er an, für die Kranken zu beten. Dann fing er an, die Toten aufzuwecken. Dann fing er an, einfach die Reichtümer des Geistes auszuschütten. Und ich merke, du hast jetzt ein Problem mit deinem Bein. Gibt es irgendjemand anders, der krank ist? Jetzt gerade. Hast du was dagegen, wenn wir für dein Bein beten? Nee? Gottes Königreich ist uns nahe herbeigekommen. Ich habe keine Ahnung, was geschehen ist, aber Vater, ich sage, komm und heile. In Jesu Namen, wie heißt du?
Christine.
Ich sage dir, Christine, sei geheilt. Vater, komm. Alle Wunder, die geschehen müssen, Vater, alles, was neu generiert werden muss, Vater, tu es jetzt in Jesu Namen. Ich danke dir dafür. Jesus, wir geben dir alle Ehre, alle Lob, allen Lob und Dank, Herr, denn du bist der König. Es ist dein Reich, Jesus. Halleluja, du bist gekommen. Jesus, und du hast den Preis bezahlt und durch deine Wunden sind wir geheilt. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Halleluja. Spürst du einen Unterschied? Ja, ich auch. Halleluja. Also, kannst du was machen, was du vorher nicht hast machen können? Okay. Ja, langsam, immer mit der Ruhe. Okay. Danke, Jesus. Halleluja. Gut, es kann sein, dass wir nochmal für dich beten. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Ui, das, weißt du, ich versuche den anderen Mikro. Machen wir es so? Oder kannst du... Ist das besser, wenn es... Nein, das passt schon. Ich versuche das nur so zu machen, dass diese Windgeräusche nicht so arg sind. Aber wenn das geht, wenn ich da ein bisschen weiter weg bin, dann passt das. Okay? Wie gut, dass der Salbung des Herrn nicht davon abhängig ist. Amen? Obwohl, wie gesagt, diese Radio-Announcer-Stimme, das hat mehr Power. Oh, glory. Also, das Wochenende steht unter dem Rubrik Wachsen in der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Und der Art und Weise, wie wir wachsen in der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, ist, dass wir ihn besser kennenlernen. Amen. Dass wir sein Wort besser kennen. Es geht ja nicht um uns, es geht um ihn. Aber eigentlich von seinem Standpunkt aus geht es doch um uns. Denn wir sind seine Kinder, wir sind seine Hände und Füße hier auf dieser Erde. Er freut sich, mit uns zu arbeiten. Er freut sich, uns zu treffen. Er hat jeden Einzelnen von uns angeschaut und hat gesagt, ich will dich. Ich wähle dich. Ich wähle dich. Er hat Milliarden aus dem, also der hat eine Masse, von dem er wählen konnte, aber er hat gesagt, ich will dich, ich nenne dich beim Namen. Er hat sich gefreut, jeden einzelnen von unseren Tagen ist in seinem Buch geschrieben, bevor einer unserer Tage da gewesen ist. Andere Stelle heißt es, bevor diese Welt überhaupt existierte, hatte er uns im Sinne. Stell dir das vor. Er hat von Anfang an gewusst, ich mag das immer so gerne, das ist die Zeit. Okay, ich weiß, eine Flasche Wasser, aber das ist die Zeit. Stell dir jetzt vor, das ist die Zeit. Und ich sehe alles. Ich sehe Anfang bis zum Ende. Ich sehe alles, was passiert. Und ich habe sehr viele hier auserwählt. Viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Kennt ihr die Schriftstelle? Viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Was macht diese Auserwählung aus? Was es ausmacht, ist, dass die Berufenen Ja sagen. Und er weiß, das Anfang von das Ende, ohne meinen freien Willen zu verletzen, weiß er, wer letztendlich sein Ja gibt. Halleluja. Er hat uns im Sinne gehabt, er hat dich im Sinne gehabt und er hat sich gefreut darauf, dass du in diese Generation geboren wurdest. Oh, das ist groß. Das ist so groß. Ich kann das eigentlich mit meinem menschlichen Verstand gar nicht erfassen. Das geht hier über mein Verständnis hinaus, über meinen Intellekt hinaus. Genauso wie Paulus sagt, ich wünsche, dass du die Länge, die Breite, die Tiefe, die Höhe und die Liebe Christi erkennst, der über alle Vernunft ist. Er will, dass wir Sachen begreifen, die über unseren Intellekt schweben. Das macht keinen Sinn, gell? Eben, weil seine Gedanken so weit höher sind als unsere Gedanken und seine Wege als unsere Wege. Halleluja. Oh mein, ich muss anfangen mit meiner Predigt, sonst habe ich das schon alles gesagt. Wachsen in die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Halleluja. Also was ist die Herrlichkeit des Herrn? Ich möchte, genauso wie du gesagt hast, ich meine, weißt du, was du für mich für eine Herausforderung gemacht hast? Nicht ich soll reden, sondern Jesus soll gleich kommen. Amen. Wer bin ich? Magst du das bei jedem Sprecher oder wie? Okay, passt schon. Mir macht das nichts aus, weil ich weiß, dass Jesus hier ist, mitten unter uns. Halleluja, danke Jesus. Wenn das nicht so wäre, gell, dann hätten wir Probleme. Okay, die Reichtümer des Geistes, was Jesus für uns hat, wachsen in die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Was ist die Herrlichkeit des Herrn? Es ist eben sein Reich. Er ist gekommen. Und das, was er gesagt hat, Reich Gottes, der Reich Gottes ist euch nahe herbeigekommen. Ich möchte, dass wir in Jesaja 61 anfangen, wenn du deine Bibel dabei hast. Jesaja 61. Das ist ein prophetisches Wort aus dem Alten Testament. Wer hat schon das Alte Testament gelesen? Ganz durch. Brav. Und was ist mit euch anderen? Ja, wollt ihr in der Erkenntnis die Herrlichkeit des Herrn wachsen oder näher? Also, ich fordere euch jetzt heraus, so wie ich herausgefordert worden bin, liest deine ganzen Bibel, zwar von Seite 1 bis zur letzten Seite. Und wenn du bei der letzten Seite angekommen bist, dann fang doch mit der ersten Seite wieder an. Doch, ich erzähle euch. Danke, Jesus. Als ich wiedergeboren wurde, ich war 26 Jahre alt, ich bin Systemanalytiker, ich logisch denkender Mensch, ich denke wie eine Maschine. Das ist einfach so, wie Systemanalytiker, Programmierer sind. Du musst wie eine Maschine denken, sonst kannst du das Ding nicht programmieren. Aber das heißt, man ist analytisch. Man will Antworten, man will Klarheit und so weiter. Und ich konnte mit den ganzen Gedanken der Religion gar nichts anfangen. Aber meine ältere Schwester, ich habe vier andere Geschwister, meine jüngere Geschwister, die sind vor mir zum Glauben gekommen und die haben versucht, mich zum Glauben zu führen, aber ich habe sie immer mit meinen Argumenten niedergeschmettert. Ich konnte das. Aber meine ältere Schwester, die ist sehr, sehr intelligent. Also die, und ich respektierte sie über alles. Und als sie dann kam und sagte, ich habe Jesus gefunden und ich liebe ihn so sehr und ich erlebe täglich Wunder und es ist unbeschreiblich schön, da musste ich das irgendwie annehmen. Ich besuchte sie, ich wohnte in Kalifornien damals, ich besuchte sie in Union City, New Jersey, das ist ganz auf der anderen Seite. Und an dem Abend, als ich mich hinlag zum Schlafen, dann sagte ich, okay, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und ich lade dich in meinem Herzen hinein. Und es war, als ob ich meinen Finger in die Steckdose gesteckt habe. Es kam so eine Kraft über mir. Meine ganze Wortschatz wurde gelöscht. Ich bin im Militär aufgewachsen und ich fluchte wie ein Soldat. Ich konnte nicht mehr. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich mich wieder ausdrücken konnte, ohne diesen Fluchwörter. Am nächsten Tag nahm sie mich mit in die Gemeinde, das war so eine Pfingstgemeinde, und die Leute, die tanzten und machten so und sprachen in Zungen. Und ich habe gesagt, Mensch Gott, hast du komische Kinder? Und dann hörte ich, wie diesen Vaterherz so gelacht hat und sind, ja, das sind meine Kids. Ah, und ich habe mich in ihm total verliebt. Also das war das Aus für mich. Ich war total in ihm verloren. Die Herrlichkeit des Herrn offenbart in seine Liebesbeziehung zu uns, seine Kinder. Und diese Liebesbeziehung hat seinen Ausdruck in dem, dass Jesus zu uns gekommen ist. Er hat sich für uns gegeben. Halleluja. Und nun haben wir hier dieses Wort, der prophetisch auf Jesus zeigt. Und es zeigt irgendetwas ganz, ganz Klares. Kristallklar. Ich lese es ab Jesaja 61, ab Vers 1. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Der hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, die Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Zunächst mal soweit. In Lukas 4, als Jesus in die Synagoge ging in Nazareth, er machte es, wie es seine Gewohnheit war. Interessant. Der ging ja immer in die Kirche. Es war eine sehr ritualistische Gemeinde. Es war keine freie Pfingstgemeinde, sondern eine Synagoge. Die machen das immer das Gleiche. Und diese Lesung, das war seine Gewohnheit, dass er aus dem Tora gelesen hatte. Und da hörte er es auf. Das war bis dorthin zu verkündigen das gnädige Jahr des Herrn. Und dann hat er gesagt, dieses Wort ist heute in euren Ohren erfüllt. Also das, als er hier auf die Erde war, ist das, was er tat. Er proklamierte dieses gnädige Jahr des Herrn. Und was hat er getan? Hört es noch einmal an. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen die Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Was hat Jesus getan? Was waren die Kennzeichen, die Dinge, die seinen Reich charakterisiert hatten damals? Das war, Blinden wurden sehend, die Toten sind auferstanden, Dämonen wurden ausgetrieben, Kranken wurden geheilt, die zerbrochenen Herzen wurden geheilt. All das hat er getan, genauso wie es beschrieben ist. Aber es geht noch weiter. Na, das will ich euch auch sagen. Zu verkündigen die Gefangenen die Freiheit. Das ist Dämonen austreiben. Aber dann den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Was ist das denn? Das, würde ich sagen, ist mehr eine innere Heilungsgeschichte. Die Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Was soll das bedeuten? Frei ist okay, ledig soll jeder Heiratete jetzt wieder nicht verheiratet sein, sollen die wieder ledig sein? Ich denke, ihr kennt Deutsch besser als ich. Also dann versteht ihr, dass ledig eine andere Bedeutung hat. Das heißt, ich als freier Agent kann frei entscheiden und meine Entscheidung gilt. Das heißt, ich bin nicht in einer Abhängigkeitssituation, wo mich jemand anders bestimmt, sondern ich kann mich selber bestimmen. Er ist gekommen, das ist extra aufgeführt. Er ist gekommen, dass die Gebundenen gesagt werden, hey, du bist frei. Du kannst dich entscheiden. Und Gott schätzt deine Entscheidung. Und er respektiert deine Entscheidung. Wie viele von uns sind gehemmt und können keine Entscheidung treffen, weil wir meinen, oh, was würden die anderen denken über mich? Oder du bist in einer Situation, wo jemand wirklich dich unter Druck setzt. Aber Jesus hat eine Botschaft für uns. Er sagt, die gebunden sind, ihr seid frei und ledig. Das heißt, du bist eine Erwachsene. Ein Kind ist nicht ledig in der Hinsicht. Der ist immer noch unter seinen Eltern und so weiter. Und die Eltern bestimmen, was isst du, was isst du nicht, wann gehst du ins Bett, wann stehst du auf. Amen. Aber wir sind erwachsen. Wir sind frei. Interessant. Nun, Jesus hörte auf mit diesem gnädiges Jahr des Herrn. Aber das Wort geht viel weiter. Und der Rest gilt ab der Punkt, wo er wieder von den Toten auferstanden ist. Er hat den Preis bezahlt. Er hat den Feind total überwunden. Der hat in Triumph den Feind zur offenen Schau gestellt. Der Teufel hat keine Macht mehr. Wir haben jetzt die Autorität, auf Skorpionen und Schlangen zu treten. Wir sind nicht mehr gebunden unter den Macht des Satans. Wir sind frei erkauft worden aus der Sünde und wir leben in alle Ewigkeit mit Jesus. Also, hör mal, wie es weitergeht. Und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Wozu? Die Vergeltung ist klar, das ist die Vergeltung gegen unseren Feind. Ist ein für alle Mal geschehen. Ja, warum tobt ihr denn noch so? Dass wir nicht vergessen, wie wir kämpfen sollen. Nicht, weil er Macht hat. Das ist so ein Übungsplatz. Nicht, dass es eine Frage gibt, wer gewinnt. Da gibt es keine Frage. Denn er hat schon gewonnen. Amen. Er hat schon gewonnen. Es gibt keine Frage mehr, wer gewinnt. Halleluja. Danke, Jesus. Und nun, was sollen wir jetzt tun? Eine Vergeltung des Herrn, auf das wir jetzt boxen und kämpfen gegen diesen Schatten und dunkle Mächte und so weiter und uns abrackern und mit Burnout und so. Und da stehen wir da vor dem, oh, der Kampf ist so schwer. Nee, hört mal, wozu das jetzt geschehen ist, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, das ist der Gegenwart des Herrn, das ist aber auch Jerusalem, das ist ein Wort, der Israel gilt, genauso wie es uns allen gilt. Das hat eine sehr spezifische physische Erfüllung, indem dass die Trauernden wieder zurückgezogen sind, zurückgebracht werden zu Jerusalem. Die Juden werden von allen Ecken der Erde wieder zurückgebracht nach Israel. Wir sehen diese Erfüllung in der Tat. Wir sind in dieser letzten Phase, wo Gott die Prophezeiungen der Schrift für seinen Volk erfüllt. Und parallel dazu sehen wir, wie er es erfüllt in seine Gemeinde weltweit. Das ist ein interessantes Konzept, dass es eine parallele Entwicklung gibt, Israel und die Gemeinde. Aber es stimmt. Halleluja. Ich könnte noch 2 Tage davon erzählen. Okay, aber gehen wir weiter. Zu trösten alle Trauernden, zu schaffen die Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Irgendwie kann ich mir nicht diese geistlichen Kampfstellung darunter vorstellen. Ich sehe eher eine Gelassenheit. Ich sehe eine sich ausruhen in der Gnade des Herrn. Einen Ausruhen in der Kraft des Herrn. Einen Ausruhen und einen Genießen von diesem mächtigen Sieg, die er bereits errungen hat. Also so ein bisschen ein anderes Konzept, gell? Ich möchte das ein bisschen weiternehmen, denn es geht ja auch um uns. Es geht um sein Leib. Es geht um unsere Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Also lass uns Johannes 14 mal aufschlagen. Also ich entreiße euch heute jede Ausrede, die ihr je gebraucht habt. Oh, das kann ich nicht. Das gilt ab heute nicht mehr für euch. Es tut mir leid. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann sollt ihr besser jetzt gehen. Okay, Johannes 14. Johannes 14 und Vers 12. Jesus spricht und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Nun, zu dieser wahrlich, wahrlich, da muss ich auch was sagen. Das ist eine Redewendung in Hebräisch. Wenn irgendetwas betont werden soll, dann wird es auch wiederholt. Also wenn er sagt, wahrlich, wahrlich, dann heißt, du, ich meine das ernst. Das meine ich ernst. Das kannst du jetzt ernst nehmen, was ich jetzt zu dir sage. Pass auf, horch auf. Öffne die Augen und Ohren, jetzt kommt irgendetwas, der wirklich wichtig ist. Könnt ihr das nachvollziehen? Nun, es gibt eine Stelle in der Schrift, nur einmal, wo wir eine dreifache Betonung haben. Wer weiß, was das sein könnte? Heilig, heilig, heilig ist der Allmächtige, der war und ist und ewig bleibt. Die Engel singen das. Vor dem Thron, immer, andauernd, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth und so weiter. Nun, hier haben wir Jesus, der die Wahrheit ist und der Wahrheit sagt, wahrlich, wahrlich. Eine dreifache Betonung aus der, wer er ist und das, was er sagt. Das, was jetzt kommt, ist eine ewige Festung, eine Feste, die man gar nicht wirklich beschreiben kann. Das ist eine von diesen Dingen, der so über unseren Kopf schwebt, über unseren Vermögen. Aber es ist felsenfest. Wenn Jesus wahrlich, wahrlich sagt, dann ist das eine dreifache Bestätigung, denn er ist die Wahrheit. Könnt ihr das nachvollziehen? Also das, was jetzt kommt, das ist nicht eine Sache, die man schnell überliest, sondern jetzt, wow, okay Herr, jetzt will ich hören, was willst du mir sagen? Wer an mich glaubt, sagt der Herr. Wer glaubt an ihm? Ich würde hoffen, jede Hand zu sehen. Also wenn das nicht so ist, dann hast du jetzt die Möglichkeit. Sag, ja, Jesus, ich will dich als mein Herr und Heiland haben. Lass diese Möglichkeit nicht vorbeigehen. Wir machen nichts Großes draus, aber mach du, was du machen musst. Oder wenn du so halopp irgendwie so am Rande mit ihm gehst, dann mach es. Mach irgendwas Konkretes mit ihm. Wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich auch tue. Wow. Und er wird noch Größeres als diese tun. Wow. Denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Und dann sagt er es noch einmal. Er sagt, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Wow. Wachsen die in der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Ich denke, ich lese das noch einmal. Das mache ich auch sehr oft eigentlich. Ich merke, wenn ich einfach durchlese, manchmal lese ich eine ganze Seite und ich ertappe mich und sage, was war das? Oder? Geht es dir auch so? Wir lesen es schnell durch und dann gehe ich wieder zurück und ich sage, na, Herr, so nicht. Tut mir leid, Jesus. Meine Gedanken waren sonst wo. Jetzt will ich hören, was du sagst. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Wow. In 15, Vers 16, da, ich meine, diese Verse in Johannes sind so tief, ab Vers 13, 14, 15, 16, 17, das sind die letzten Worte, die Jesus mit seinen Jüngern geteilt hat. Das sind so tief. Alles, was er in sich hatte für seinen Jüngern, gab er sie jetzt zusammengefasst, zusammengepackt, konkret. Also wenn du diese Kapitel liest, lies sie doch ein paar Mal durch. Johannes 13 bis 17. Und lass sie einfach auf dich wirken. In 15, 16 sagt er, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch geben möge. Erstaunlich. Er hat gewählt, er hat gesagt, ihr werdet Frucht bringen und eure Frucht wird bleiben. Wenn Jesus sagt bleiben, dann meint er nicht bis nächsten Winter. Er meint auch nicht für die nächsten 10 Jahre. Wenn er sagt bleibt, was meinst du, was er meint? In Ewigkeit. Das heißt, unsere Früchte, die Früchte unseres Lebens, sind ewige Früchte, die bleiben in alle Ewigkeit. Das ist enorm. Lass das mal auf die Zunge zergehen. Oder auf das Herz zergehen, besser gesagt. In Johannes 17 sagt er irgendetwas eigentlich erstaunlich. Ich lese Johannes 17 ab Vers 15. Er spricht jetzt zu seinem Vater. Das ist diese wunderbare, intime Gespräch mit seinem Vater. Und er lässt uns teilnehmen. Das ist enorm. Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor den Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dann sagt er folgende Worte. Er sagt, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ein einfacher Satz, der alles sagt. Muss ich lange rumtun und sagen, Herr, ist es wirklich dein Wille, dass ich für die Kranken bete? Ist es wirklich dein Wille, dass ich das tue? Wer hat noch Probleme mit dieser Frage? Ich meine, es ist okay, wenn du diese Frage stellst. Aber wenn du das verstehst, warum fragst du denn noch? Eigentlich soll das auf Wasser gehen, das Brot vermehren, Wasser in Wein verwandeln, Stürme stillen, Toten auferwecken, Dämonen austreiben. Solche Dinge, das beschreibt unser christlichen Alltag. Ist das ein neuer Gedanke? Aber es ist eine Tatsache, wenn ich das richtig verstehe. Hast du das anders verstanden? Kann man das anders deuten oder auslegen? Wenn er sagt, Vater, genauso wie du mich gesandt hast, wenn er sagt, die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun? Nun, ich weiß, dass es problematisch ist, weil die meisten von uns und die Gemeinde schlechthin gar nicht so wandelt. Amen. Also was? Wenn wir mit Jesus gehen, Jesus hat gesagt, er tut nicht seine eigenen Werke, sondern wessen Werke tut er? Den Vater seine Werke. Und wie weiß er, dass der Vater irgendetwas tut? Ich tue nur die Werke, die ich sehe, dass der Vater tut. Also, okay, das ist dann einfach. Dann kann ich sagen, naja, Herr, wie soll ich dann sehen, was du tust? Entweder du zeigst es mir oder ich tue nichts. Das wäre eigentlich berechtigt. Aber er sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Ich lass mich doch finden. Wo sind die Leute, die suchen? Na Herr, du weißt, mein Alltag, das ist einfach so ziemlich hektisch. Ich habe ja Termine. Ich habe Zeit für dich, so Sonntag in der Früh, so 10 bis etwa 12:30. Dann gibt es aber Mittagessen, dann muss ich kochen oder muss ich essen. Entweder kochst du oder isst du oder beides. Wann werden wir anfangen, ihm zu suchen? Und wenn wir anfangen, ihm zu suchen, wie? Der Dr. Elson hat eine ganz tolle Sache. Das zeige ich euch schnell. Ich weiß, wer kennt Arne Elson? Ist das ein Begriff für einige? Ein praktizierender Arzt. Ist er zum Glauben gekommen durch Heilung. Er wurde zweimal geheilt, ist zum Glauben gekommen. Und Gott hat ihm gesagt, du sollst anfangen, für deine Patienten zu beten. Der arbeitete im Krankenhaus damals, konnte nicht. Also da hat er seine eigene Praxis aufmachen müssen. Hat ihm sehr viele Hunderttausende gekostet, um das zu machen. Fing an, für seine Patienten zu beten und die werden geheilt am laufenden Band. Und Gott hat ihm ein Geheimnis gezeigt, wie er ohne Unterlass beten soll. Es ist unmöglich natürlich, menschlich gesehen, aber er hat so eine Timer. Und das stellst du ein, also jede 10 Minuten geht so eine Brrrr los und das erinnert dich dran, Gott zu loben. So einfach, das ist ja keine große Sache, Gott zu loben. Und wenn wir Gott loben, wenn das Licht da ist, dann wird alle Dunkelheit vertrieben sowieso. Es ist nicht ein Kampf gegen die Dunkelheit, sondern es ist das Problem ist das Licht werden. Amen. Umso mehr Licht wir werden, umso schneller wird alle Dunkelheit betrieben, vertrieben. Halleluja. Das ist ganz einfach, eine ganz einfache Sache. Wir müssen verstehen, dass wir ein Teil etwas sind, der so viel größer ist als das, was wir überhaupt uns vorstellen können. Wir sind nicht die armen, kleinen, dummen. Wir sind die Auserwählten des Herrn. Wir sind die, die mit Jesus in diesen Siegeszug wandeln. Wir sind nicht die, die unterdrückt sind, die unter den Füßen getreten werden, sondern wir sind eigentlich die Hoffnung dieser Welt. Wir sind Licht in der Welt, wir sind Salz in dieser Welt. Und wenn wir es nicht sind, wenn der Salz nicht mehr salzig wird, dann ist es nur dafür gut, dass es unter den Füßen anderer getrampelt wird. Aber wir sind Salz der Erde. Wir sind diese leuchtende Ding, der man nicht unter einen Buschel hintut oder unter einem Korb, sondern es wird aufgestellt, dass die Welt es sehen kann. Ich möchte euch ein paar Bilder mitteilen. Das erste ist in das Buch Daniel. Daniel 2. Und ich lese ab Vers 31. Nebukadnezar hat einen Traum gehabt und hat gesagt, okay, jetzt holt er seine ganze Magier zusammen. Das war so ein beunruhigendes Traum. Und er sagte den Magiern, ihr müsst mir nicht nur den Traum deuten, sondern ihr müsst mir sogar sagen, was ich geträumt habe. Unmöglich, unmöglich. Die konnten es natürlich nicht machen und er war dabei, seine ganze Magier zu schlachten, abschlachten. Die können nichts, tun nichts. Und dann hat Daniel davon gehört und gesagt, oh, wow, 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 Moment mal. Lass mich mal meinen Gott fragen, gib mir mal, ich schlaf mal drüber, hat er gesagt. Und morgen sage ich dir Bescheid. Ja, und Gott hat ihm den Traum gezeigt und auch die Deutung natürlich. Und er kam zum König und sagt, du König, ich lese ab Daniel 2, ab Vers 31. Du, König, hattest einen Traum und siehe, ein großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Da saßt du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden, der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurde miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Erde füllte. Das ist der Traum. Und dann fing er an, diese Deutung zu geben. Sollen wir die Deutung auch lesen? Wollt ihr wissen, was Sache war? Okay. Du, König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel und die Hände in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Wow, das ist Nebukadnezar, König von Babylon. Ihm hat Gott das alles geschenkt. Allerhand. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines, danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen, das römische Reich, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein, und dort leben wir heute, doch wird etwas von Eisens Härte darin bleiben, die du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen aus seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen und Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht einander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen kann, nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird, und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird all diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du da gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte, so hat der große Gott dem König kundig getan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. In der Zeit, wo diese Vermischung ist, in der Zeit, die wir leben, das ist die Zeit, so ab der Zeitpunkt, wo Jesus gekommen ist, da fing irgendetwas an. Ohne Zutun des Menschen wurde ein Stein aus dem Berge geschnitten und kam und zerstörte diese Statue. Es war ein Prozess. Erstens einmal schlug es ein, dann fing er an, das alles zu zermalmen, bis es so Feinstaub wurde und von Wind weggeweht worden ist. Der Wind des Heiligen Geistes. Und dann geschah irgendetwas ganz, ganz Interessantes. Dieser Stein fing an zu wachsen. Nun, wie viele von euch haben einen Steingarten daheim? Und wie viele von diesen Steinen wachsen? Hast du falsche Dünge benutzt oder nicht genug Wasser gegeben oder wie? Das ist ein übernatürliche, göttliche Wachstum des Reiches Gottes. Dieses Wachstum des Reiches ist unaufhaltsam. Es ist eine Sache, der die ganze Erde erfüllt, letztendlich. Zermalmt jede menschliche Regierung oder Reichtum oder Reich. Es ist ein Reich, der ewig besteht. Es hat Leben in sich. Es wächst aus sich heraus. Nicht wegen Dünger und Bewässerung. Auch nicht Tropfenbewässerung, auch wenn es aus Israel kommen sollte. Sondern es wächst aus sich heraus. Es hat Leben in sich. Und zermalmt diese Königreiche auf eine Art und Weise, der hier oben schwebt. Du bist ein Teil davon. Du bist ein Teil davon. Als Christen, als wiedergeborene Menschen, sind wir ein Teil dieses unaufhaltsamen Reich Gottes, der wächst. In unserer Generation tragen wir dazu bei, dass die Regierungen, die Reiche der Menschen zermalmt, vernichtet wird. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch im Sinne haben, dass es damals einen Kommunismus gab, einen eisernen Vorhang gab. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch im Sinne haben, wie schnell das gefallen ist. Als der Herr mir nach Deutschland geschickt habe, soll ich euch die Geschichte erzählen? Ich war etwa 9 Monate alt im Herrn. Ich hatte diese wunderbare Erfahrung mit Gott, bin wieder zurückgegangen nach Kalifornien. Und ich war in einem Treffen der Geschäftsleute des Vollen Evangeliums in Anaheim, Kalifornien. Plötzlich sagte jemand hinter mir, und ich saß ganz hinten, also 9 Monate alt im Herrn, ich hatte überhaupt keinen blassen Schimmer. Plötzlich sagte jemand hinter mir, Dan, geh nach Europa. Ich drehte mich um und da war keiner da. Da kam der Geist Gottes so stark über mir, ich konnte 6 Stunden lang überhaupt kein Wort über den Lippen bringen. Ich war wie stumm, wie gelähmt von meiner Sprache her. Ich konnte noch Auto fahren, ich bin nach Hause gefahren. Mir wurde klar, wer da gesprochen hatte und ich habe alles aufgelöst, mein ganzer Haushalt einfach verschenkt. Mein Auto habe ich umgetauscht gegen einen einfachen Flugticket nach Deutschland. Meine Schwester wohnte in Deutschland, mein Bruder auch. Der arbeitete mit einer Ostmission in einer Werkstatt. Die haben die Fahrzeuge vorbereitet, mit der wir die Bibel und Sachen geschmuggelt haben für die Gemeinden hinter den Eisernen Vorhang. Und er nahm mich dann zum Hauptquartier von diesen Ostmissionen. Das war südlich von München. Und ich hatte nur eine Bitte. Ich meine, mir war klar, ich konnte nichts dagegen machen, was er gesagt hat, musste ich tun. Und wollte ich auch. Aber ich habe gesagt, Herr, lass mich doch wissen, wo ich hingehöre, indem ich als Gebetserhörung ankomme. Und also ich bin zu diesen Ostmissionen hingegangen und eine ganz, ganz hübsche Mädchen hat mir die Tür aufgetan. Das war die erste Missionarin, die ich überhaupt in meinem Leben gesehen hatte. Und jetzt ist meine Ehefrau. Und wir haben 6 Kinder miteinander und haben die sind alle hier in Deutschland geboren, aufgewachsen und das nur nebenbei. Aber dann, und ich kam an, ich war aus Kalifornien, 9 Monate alt im Herrn. Ich hatte eine Vollbart, war wirklich braun gebrannt von der kalifornischen Sonne, hat so ein Hawaii-Shirt an, der war offen bis hier, ein großes goldenes Kreuz. Hier bin ich. Und die hat mich dann zum Chef gebracht, sie hat mich komisch angeschaut, der auch. Sie hat, wer in aller Welt bist du? Was willst du denn hier? Was kannst du? Warum bist du hier? Und ich sagte, naja, Gott hat gesagt, ich soll nach Europa kommen. Und was kannst du? Ja, ich bin Systemanalytiker, Programmierer. Ich kann mit Computern was anfangen. Und er sagte, wir beten schon seit über einem Jahr, dass Gott uns so jemanden schickt. Also, das war klar, preis dem Herrn. Dann fing irgendetwas an und das möchte ich euch wirklich als Ermutigung geben, denn ich denke, ein Teil dessen, was wir hier tun, ist genau, was du vorhin gesagt hast. Der Herr wird uns salben. Er hat für jeden Einzelnen von uns eine ganz besondere Salbung. Also diese Erfahrungen, die ich jetzt erzähle, sollen dazu dienen, euch zu ermutigen, denn ich hatte die Möglichkeit, die Vorrecht gehabt, sehr viele große Männer und Frauen Gottes hinter den Eisenvorhang zu bringen. Und immer wenn es so war, dann ist ein bisschen was von ihrer Salbung auf mich abgefärbt. Oh, das war so schön, so toll, aber das dauerte vielleicht 3-4 Tage und dann war es wieder weg. Oh, das, so habe ich mich ausgefühlt. Und als Jüngling, als Nichtskenner, eines, was mir Gott aber gegeben hat, der hat mir eine unersättliche Hunger gegeben nach seinem Wort. Ich konnte nicht aufhören zu lesen. Das war, es war eine echte Hunger, Heißhunger nach Gottes Wort. Es ist nicht mehr so heiß der Hunger, aber der Hunger ist noch sehr, sehr stark in mir. Ich kann nicht lesen. Ich kann das nicht. Ich kann es vielleicht eine Woche schaffen, dass ich nicht lese. Aber länger geht es nicht. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht, passt das grammatisch irgendwie? Ich muss, ich habe diesen Hunger und auch diese Freude, wenn ich in Gottes Wort bin. Später mehr. Auf jeden Fall, wenn ich hinter den Eisernen Vorhang ging, obwohl ich wirklich nichts wusste, ich hatte keine Bibelschule, ich hatte keine Missionsgesellschaft, der mir gesandt hätte, ich war einfach auf mich alleine gestellt. Ich bin einfach gekommen, weil er gesagt hat, geh, aber ich hatte sein Wort. Und hinter dem eisernen Vorhang haben sie uns empfangen wie die Engel des Herrn. Die haben von uns erwartet, dass wir ihnen alles geben, dass wir Apostel, dass wir Propheten, dass wir Hirten und Lehrer, dass wir Evangelisten, dass wir Heiler, dass wir Wundertäter, dass wir alles wussten. So haben sie uns empfangen. Und Gott zur Ehre, muss ich sagen, das haben wir ihnen geben können. Wir waren dabei bei Gemeindegründungen, Gemeinden, die nachher riesig groß wurden. Diese ältere Geschwister, die schon unter diesem oppressive Kommunismus jahrelang durchgerungen haben und durchgekämpft haben, haben uns Fragen gestellt und wie mache ich das und was tue ich da und was sagt Gottes Wort darüber? Und wir als die, die so viel wussten, mit keinen blassen Schimmer haben gesagt, Gott, du musst uns helfen. Die erwarten von dir irgendetwas, was wir nicht geben können. Herr, tu was. Und da kam Gottes Wort, da kamen die richtigen Antworten, da kamen die Wunder, da kamen die Heilungen, da kamen die Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, da kamen die Wunder, da kamen die Evangelisation. Ich war einmal in eine größere Evangelisation in Poprad, in der Slowakei, in der Tschechoslowakei damals, und habe evangelisiert. Ich habe mein Bestes gegeben. Und nachher kamen sie auf mich zu und sagten, so klar habe ich das noch nie gehört. Halleluja! Halleluja! War ich das? Nein. War er das? Ja. Kennt er sein Wort? Ja. Halleluja! Solange er weiß Bescheid, kann ich sagen, Herr, du kannst mich gebrauchen. So oft habe ich ihm gesagt, oh Jesus, such dir doch wen anders. Irgendjemand, der vielleicht würdig ist. Aber er sagte, na? Was er sucht, ist nicht die, die würdig sind. Er sucht die, die bereit sind. Und die macht er würdig durch sein Blut. Wir sind nicht berufen, weil wir speziell oder besonders sind. Wir sind besonders, weil wir berufen sind. Amen. Es geht nicht um uns, es geht um ihn. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit, es ist seine Gerechtigkeit. Denn er hat ihm, der keine Sünde kannte, zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes seien in Christus Jesus. Schwebt das da ein bisschen über dein Vernunft? Schwebt etwas über meins? Ich kann das nicht verstehen, aber ich kann es akzeptieren. Ich kann mich entscheiden, das nicht zu hinterfragen. Amen. Wie oft habe ich es erlebt, dass gerade in der Zeit, wo ich gesündigt hatte, wo ich irgendwas wirklich Dummes gemacht habe, wo ich mich nicht mehr unter Kontrolle hatte, dass er dann gesagt hat, er hat zugelassen, dass ich mindestens Buße getan habe. Aber dann hat er gesagt, er hat mir nie Zeit gegeben, diese paar Wochen, die es immer dauert, bis du dich wieder so normal fühlst, weißt du? Du fühlst dich so wertlos, so beschämt, weil du wieder... Und der Feind mag das. Er mag dich in diese Stelle halten, dass du nichts machen kannst. Aber Gott hat mir das nicht zugelassen. Der hat gesagt, und jetzt geh und bete. Und jetzt geh und tu. Und jetzt ist deine nächste Reise dran. Und dann kamen wieder diese ganzen Herausforderungen, die ich gar nicht mal erfüllen konnte, außer durch seine Gnade. Der hat mir Gnade gelehrt. Was ist Gnade, wenn es keine Gnade ist? Was ist Gnade, wenn ich das immer verdienen muss? Was ist Gnade, wenn es an mir hängt? Es hängt nicht an mir. Es hängt nicht an dir. Es hängt an ihm. Also, ab wann bist du bereit, nachdem du gesündigt hast und dann wieder, oh Gott, es tut mir so leid. Ab wann bist du wieder bereit, von ihm geführt zu werden. Vielleicht nächste Woche geht es mir besser, ja. Lass es mir erstmal eine Zeit lang mies gehen, Vater, bitte. Bitte. Ich möchte leiden, Herr. Nee. Nö. Der Preis ist zu hoch, den er bezahlt hat. Und der Preis soll bei mir nicht zu Boden fallen. Das ist mein einziges Gebet, Herr. Lass es nicht umsonst sein, dass du so einen hohen Preis für mich bezahlt hast. Lass es doch nicht umsonst sein. Siehst du, dass das keine eigennützige, egoistische Einstellung ist? Das ist Demut pur. Leute, das ist eine Erkennung, ich bin's nicht, Herr. Ganz klar nicht. Ich meine, du brauchst mich gar nicht daran erinnern, dass ich es nicht bin. Ich weiß das. Aber Herr, den Preis, den du für mich bezahlt hast, das soll nicht zu Boden fallen. Das ist zu viel, Jesus. Ich denke, ob es uns heute gut geht oder nicht, er freut sich um uns genauso. Ob wir Fehler machen oder nicht, er freut sich um uns genauso. Und wenn wir willig sind, über unseren eigenen Ich zu springen und sagen, nicht ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Ich bin mit Jesus gekreuzigt, dennoch lebe ich. Aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an ihn, der mich liebt und sich für mich gab. Das ist eine von diesen Stellen, die ich immer, immer wieder sage. Wenn ich da anfange, dann kann ich nicht mehr aufhören. Ich gehe wieder, oh, ich bin neben Jesus gekreuzigt. Mei, was bedeutet das? Oi, Herr. Aber nun nicht, ich lebe nicht, sondern du lebst in mir. Und wie viele von uns schleppen unsere Leiche noch mit? Und wir gehen so mit dem Herrn und wir tun für ihn. Und Leute, lass diese Leiche einfach abschütteln. Oh, aber ich bin so verletzt. Ja, wie viel Schmerz spürt eine Leiche? Bist du mit Jesus gekreuzigt oder nicht? Oh, ist das befreiend, oder? Halleluja, ich habe dein Leben verändert, oder? Also du wirst nie mehr der Gleiche sein oder die Gleiche. Ist da, puh, jetzt ist eine Zeit so vergangen. Okay, schüttelt eure Leiche ab, meine Lieben. Und dann genießen wir eine Tasse Kaffee. Wann wollen wir dann wieder zusammenkommen? So um 10 Minuten? Okay. Gut, Halleluja. Also, ich genieße auch eine Tasse Kaffee.